Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Umgang mit Menschen, den Umgang mit Spannungen, müssen wir doch heute imstande sein, die Konfliktpotenziale einzudämmen. Aber dennoch, das Thema ist aktueller denn je. Ich merke das, dass die Nachfrage an klassischen Konfliktmanagement-Seminaren in letzter Zeit bei meinen Kunden steigt. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt einfach auch an den gestiegenen Anforderungen, die an Mitarbeiter gestellt werden, aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen auch nicht mehr immer solche Selbstläufer sind wie noch zu Zeiten von vor 5 bis 10 Jahren, wo eben Konjunktur dazu geführt hat, dass die Unternehmen quasi den Brei vom Himmel regnet und noch einzusammeln brauchten. Das ist jetzt meine wagemutete These, aber ich will gar nicht in Thesen mich ergießen, sondern eher berichten aus einem 2-tägigen Seminar zum Thema Konfliktmanagement. Ich habe mir gedacht, was wir dort in 2 Tagen diskutiert und erarbeitet haben, kann ich sehr gut mal zusammenfassen in 30 Minuten und meinen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Das tue ich heute übrigens hier aus dem Hotelzimmer Nummer 104 in Remscheid. Remscheid zugegebenermaßen keine Perle Nordrhein-Westfalens, was die Architekturleistung anbetrifft. Da muss ich sagen, habe ich kaum im Leben eine hässlichere Stadt erlebt, aber ich will den Anwohnern hier kein Unrecht tun und vor allen Dingen keinen Konflikt vom Zaun brechen mit dem Ortsbürgermeister oder anderen Anwohnern. Von daher widmen wir uns einfach mal dem Thema Konfliktmanagement. Worum geht's eigentlich da? Also erstmal natürlich ganz klar, viele Menschen wollen wissen, was ist überhaupt ein Konflikt und wie kann ich einen Konflikt besser erkennen oder diesen vorbeugen? Also wirklich so ganz grundlegende Fragen. Das zeigt ja, dass das Interesse durchaus da ist, weil ich glaube, die wenigsten Menschen leben wirklich gerne mit Anspannung oder mit Ausgrenzung oder mit ja auch Lautstärke. Denn ich habe wahrgenommen in diesen 2 Tagen auch den Seminaren so der letzten Wochen, dass es teilweise in den Meetings wirklich laut hergeht bis hin zu schlagenden Türen. Und ich dachte, oh, das wären eigentlich so Tugenden, wie sie so aus unserer Gründerväterzeit noch stammen und die heute in einer Zeit von New Work einfach überhaupt keinen Platz mehr haben. Ja, aber weit gefehlt. Es gibt doch ganz viele Probleme, von denen wir glauben, dass sie eigentlich gar nicht mehr vorkommen dürften. Also viele Fallbeispiele, die auch eingebracht wurden in diesen letzten Seminaren, die ich geführt habe, waren wirklich auch so Verhaltensweisen. Wie geht man miteinander um in Meetings? Menschen werden unterbrochen, sie werden angegriffen, es wird lautstark diskutiert, Vorwürfe werden geäußert und bis hin zu wirklich Arbeitsabbruch, Verlassen des Raumes, Schlagen der Türen. Hui, also in deutschen Unternehmen geht's ganz schön wild zu. Menschen suchen ja immer gerne so Heilmittel oder Wunderformeln. Ich habe immer eine kleine Checkliste dabei, die besteht aus 6 Stufen, die gebe ich auch gleich zu Anfang gerne preis, damit der Mitarbeiter erstmal was an der Hand haben und anhand dessen diskutieren wir natürlich die ganzen vielen Feinheiten menschlicher Kommunikation und des Umgangs mit Konflikten und Spannungen. Also Punkt 1 in dieser kleinen Checkliste ist Punkt Konflikt identifizieren. Wir glauben gar nicht, wie oft in Organisationen Konflikte gar nicht erst wahrgenommen werden. Dann heißt es, naja, der ist halt etwas ruhiger oder keine Ahnung, ich habe nicht mitbekommen, dass es Frau X irgendwie nicht so gut gefällt in unserer Abteilung. Oder mir wird gar nicht bewusst als Führungskraft, dass einige Mitarbeiter sich in den Meetings anders verhalten als sonst, weil ich als Führungskraft vielleicht auch einfach den höheren Wortanteil habe und damit auch das Meeting dominiere. Also, was ist eine wichtige Aufgabe? Erstmal einen Konflikt wahrzunehmen, zu identifizieren. Das bedeutet zuhören, mit den Menschen im Dialog sein, nachfragen, Stimmung wahrnehmen und im Zweifel eine Vermutung auch mal aussprechen nach dem Motto, Herr oder Frau Muster, mein Eindruck ist, Sie sind in letzter Zeit etwas stiller als sonst. Ist alles okay oder gibt es irgendein Thema, über das Sie mit mir sprechen möchten? Dann herzlich gerne. Dann natürlich eben, was ich jetzt schon gerade getan habe, die Kommunikation aktiv starten. Punkt 2, also wirklich auf den Menschen zugehen. Nicht verschleppen, nicht über andere Menschen sprechen, sondern mit anderen Menschen sprechen, ist ja ein altes Gebot. Und dann gibt es so 2 Punkte, die im Doppelpack kommen, Punkt 3 und Punkt 4. Einmal die Konsensbereitschaft herstellen, also aussprechen und auch das Einverständnis vom Gegenüber holen, dass wir uns einigen möchten, dass eine Bereitschaft erstmal hergestellt wird. Wir möchten uns aussprechen im Sinne einer Einigung. Und Konsens heißt eben nicht, ich setze meinen Willen oder der andere setzt seinen Willen durch, sondern Konsens heißt, wir einigen uns. Und dazu gilt es manchmal auch, sich in der Mitte zu treffen. Oder einer von beiden Parteien tritt ein Stück weit von seinem ursprünglichen Standpunkt ab. Ja. Dann natürlich eine Lösung erarbeiten. Es gilt da das Win-Win-Prinzip. Win-Win, wissen wir, ist eine vielverwendete Floskel aus dem Harvard-Verhandlungsmodell. Aber Win-Win bedeutet wirklich, wenn wir es ernst nehmen, wirklich darauf zu achten, dass wenn ich etwas umsetze oder durchsetze, auch immer darauf zu achten, dass meiner Gegenseite auch ein Gewinn dadurch entsteht, dass wir also wirklich nicht Gewinner-Verlierer-Situation oder Verlierer-Gewinner-Situation haben, sondern gleichermaßen sagen, wir haben etwas hinzugewonnen und wir können uns auf Augenhöhe begegnen. Dann natürlich Punkt 5, die Umsetzung. Die kann nur erfolgen, wenn wir auch wirklich konkrete Maßnahmen beschlossen haben, wenn wir einfach uns nur darauf verständigen, wir wollen wieder besser miteinander umgehen. Ist das eine Willensbekundung, die sicherlich bei manchen eher emotional gelagerten Konflikten ausreicht? Wenn es aber um Verhaltensmaßnahmen oder Verhaltensweisen geht, dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, wir machen es wirklich auch an kleinteiligen Schritten fest, dass wir wirklich darauf uns verständigen. Wenn wir uns morgen sehen, begrüßen wir uns freundlich und wenn wir uns verabschieden, verabschieden wir uns freundlich. Das sind zumindest Standards, die man manchmal auch, klingt ein wenig immer nach Kindergarten, aber doch durchaus dann auch vereinbaren muss. So, und dann nicht vergessen, Qualitätssicherung kennen wir aus der Produktion, Punkt 6, Reflexion und aus dem umgesetzten Lernen. Es ist nichts Schöneres, als wenn man sich nach ein oder zwei Wochen nochmal ganz kurz zusammensetzt oder zusammenstellt und fragt, wie ist es? Ist die Zusammenarbeit von euren Seiten besser geworden? Könnt ihr miteinander in den Austausch gehen? Ja, wunderbar. Wie ist es für dich? Wunderbar. Ja, wir haben sogar schon wieder einen Kaffee zusammen getrunken. Dann kann man nur sagen, Glückwunsch, freut mich für euch und auch für uns alle, denn Konflikte, wissen wir auch, betreffen und nehmen ja nicht nur die Energie der beiden, die im Konflikt stehen, sondern auch des gesamten sozialen Umfeldes. Es gibt so zwei Exit-Strategien, die ich immer auch dann mit erwähne, gerade wenn man möglicherweise als Führungskraft einen gewissen Einfluss nimmt auf zwei oder drei Konfliktparteien, möglicherweise moderiert, wenn letztendlich dass die Emotionen so hochkochen, dass wirklich dann Eskalationen erreicht sind, die nicht mehr einer oder anderen Seiten zumutbar sind, wirklich dann auch die Unterbrechung des Meetings auch vorschlagen oder im Zweifel auch anweisen. Ich habe es wirklich schon erlebt, dass wirklich sich zwei oder drei Parteien so gestritten haben, dass es kurz davor war, wirklich handgreiflich zu werden und dass die Führungskraft dann wie ein Ringrichter dazwischen gegangen und gesagt, wir unterbrechen jetzt, jeder geht in seinen Arbeitsbereich, heute wird nicht weiter gesprochen, morgen um 8 Uhr, lasst uns bitte nochmal mit etwas mehr Besonnenheit an den Tisch setzen und dann weitersprechen. Ich glaube, das ist in diesem Falle auch zieldienlich. Zweiter Schritt ist wirklich dann auch Hilfe in Anspruch nehmen. Also wenn zwei Personen im Konflikt sind, dann eine dritte Person hinzuzuziehen. Der Vorgesetzte ist manchmal, aber nicht immer eine gute Wahl, weil Vorgesetzte natürlich auch Teil eines Problems sein können. Sie sind Teil des Systems. Sie sind möglicherweise auch parteiisch, weil sie eben einer Seite möglicherweise mehr zugewandt sind als der anderen. Das ist oft historisch so bedingt. Und sie verfügen auch nicht immer über die Kompetenz, Konflikte wirklich gut zu moderieren, wenn es wirklich um sehr schon festgefahrene Situationen geht. Ich möchte keiner Führungskraft diese Kompetenz pauschal entziehen oder unterstellen, dass sie das nicht kann. Nur ich kenne eben auch Führungskräfte mit Konfliktcoaching, Ausbildung oder Moderationsausbildung. Die sind nicht perfekt geeignet, aber viele Führungskräfte sagen mir, ab einer gewissen Stufe holen wir uns lieber jemanden dazu, ob das jetzt ein externer Mediator oder Moderator ist, ob das jemand ist aus dem Unternehmen, aus der Personalabteilung. Die Personen haben oftmals auch gute Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen, die da unterstützend sein können. Oder man sucht, wie gesagt, jemanden vielleicht aus dem Betriebsrat, eine Vertrauensperson oder. Also auf jeden Fall im Zweifel, wenn die Emotionen zu hoch kochen, Hilfe holen oder auch das Gespräch mal pausieren. Bitte immer dran denken, ein Konflikt zwischen zwei oder mehr Personen ist hochgradig emotional. Ja, es ist also eine Meinungsverschiedenheit, weil es einen Zielekonflikt gibt, einen Wertekonflikt. Also der typische Streit zwischen, ich sag mal, Einkauf und Vertrieb. Der Vertrieb hat einfach ein anderes Ziel und damit andere Interessen als der Einkauf. Die einen wollen Umsatz generieren, die anderen wollen Kosten optimieren. Und das steht manchmal auch im Gegensatz und da gibt es natürlich Streitereien. Also auch immer betrachten, jeder vertritt natürlich durch eine sehr, sehr subjektive Deutung seine eigene Position. Und nicht immer gelingt es den streitenden Parteien, dann immer wieder zwischen diesen beiden unterschiedlichen Sichtweisen auch zu vermitteln, in die sogenannte Metaposition zu gehen. Deswegen ist oft eine moderierende Person hilfreich, die dann Übersetzungsarbeit leisten kann nach dem Motto, Herr A, haben Sie verstanden, was Herr B gesagt hat und Herr B, haben Sie verstanden, was Herr A gesagt hat? Oder würden Sie nochmal mit Ihren Worten wiederholen, was bei Ihnen angekommen ist? Ja, das ist dann manchmal schon sehr, sehr intensiv. Nur es lohnt sich, wenn am Ende die Konfliktparteien wieder aufeinander zugehen und die Zusammenarbeit wieder möglich ist. Immer auch bedenken, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, das nennt man dann Unternehmenskultur oder systemische Effekte, die natürlich auch Einfluss nehmen, wenn wir natürlich in einem System arbeiten, was sehr prägend ist auf das Verhalten der Mitarbeiter. Angenommen, wir haben ein sehr konservativ geführtes Unternehmen mit sehr konservativen Ansichten hinsichtlich Arbeitsweise und ein neuer Mitarbeiter bringt seine neuen Methoden mit ins Unternehmen, hat möglicherweise von seinem direkten Vorgesetzten, der Abteilungsleiter, auch Rückendeckung, aber er stößt mit dieser modernen Form der Arbeit bei anderen Abteilungen eben nicht auf Gegenliebe, dann merken wir, dass es eben hier auch noch einen übergeordneten Konflikt gibt, nämlich den des Systems, und dann ist eben auch natürlich die Konfliktlösung etwas komplexer. Gibt ja einen Grundsatz, der immer wieder auch gepredigt wird, Sache und Person zu trennen. Ich habe den Hinweis gegeben, das war in einem Fallbeispiel sehr hilfreich, hat mir zumindest der Teilnehmer zurückgespiegelt, wenn man eben selbst auch emotional sehr aufgewühlt ist und möchte seinem Gegenüber eigentlich gar nichts Böses, wie das zum Ausdruck bringen. Unter dem Aspekt Sache und Person trennen hilft häufig für beide Seiten der Hinweis, du Martin Mustermann, als Person und Kollege schätze ich dich sehr, nur dein Verhalten, das hat mich sehr verletzt oder sehr verärgert. Also es explizit so aussprechen, um immer wieder deutlich zu machen, als Person bist du mir wichtig, nur dein Tun und Handeln, das hat mich gestört. Auch bitte immer im Sinne der Ich-Botschaften, das kennen viele, ansonsten nochmal googeln, Ich-Botschaften sind eben Formulierungen, stammt aus dem Kontext der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Ich-Botschaften im Gegensatz zu den Du-Botschaften sind Formulierungen, die Wahrnehmung beschreiben und Wünsche und Erwartungen ausdrücken, statt Tatsachen zu beschreiben. Eine Du-Botschaft wird eben sehr schnell als Tatsachenbericht wahrgenommen. Du bist zu spät. Und es ist ein Unterschied, wenn ich dann eher sage, ich stelle fest, dass du zu spät kommst. Von der Sache sage ich nahezu das Gleiche. Nur in dem Augenblick, wenn ich sage, ich stelle fest, nehme ich Spannung raus, nehme ich Aggression raus. Und vor allen Dingen ist es ja meine Beobachtung, die ich beschreibe. Vielleicht ist der andere ja gar nicht zu spät. Er ist nur durch das andere Eingangstürchen ins Firmengebäude gekommen. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Immer dran denken, Ich-Botschaften sind ein Klassiker in der Konfliktkommunikation. Genauso wie so kleine Hinweise, statt eines Ja-Abers mal ein Ja-Und zu verwenden. Formulierungen vermeiden wie, das soll jetzt kein Vorwurf sein. Das sind alles Dinge, die man mit noch so viel Sorgfalt in der Tonalität ausdrücken kann. Sie werden meistens falsch verstanden. Und wir wissen ja, auch ein Klassiker, wahr ist nicht das, was ich sage, sondern wahr ist immer das, was beim Gegenüber ankommt. Von daher bitte achtet auf eine gute Kommunikation, achtet immer darauf, Wahrnehmung zu beschreiben, Wünsche zu äußern, das in der Ich-Form zu tun und immer auch mal wieder Hinweise zu geben, hey, merkst du gerade, wir sind da ziemlich verkantet, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir uns vielleicht einfach mal einen Tag nochmal Zeit nehmen und dann am Montag, vielleicht nach dem Wochenende nochmal bei einer Tasse Tee darüber sprechen. Nur Achtung, wenn man Metakommunikation durchführt, also miteinander darüber spricht, wie man miteinander umgeht, kann das im Konfliktfall eher nochmal die Situation anheizen, weil man schnell den Eindruck vermittelt, überheblich zu sein. Merkst du gerade, wie wir miteinander umgehen? Klingt schnell etwas besserwisserisch. Ich bin derjenige, der die Kontrolle hat. Ich bin bei aller Emotionalität immer noch so gelassen, dass ich den Überblick behalte. Deswegen, Metakommunikation ist gut und wichtig. Im direkt schwelenden Konflikt kann sie nun nicht immer helfen, weil das Gegenüber die eigentliche Intention vermitteln zu wollen oder den Überblick herzustellen, falsch wahrgenommen wird. Was für mich immer ein ganz, ganz elementarer Bestandteil guter Kommunikation ist und damit auch ein Lösungsansatz in der konfliktfreien Kommunikation oder konfliktbewältigenden Kommunikation ist das Thema der sprachlichen Genauigkeit. Auch da muss man aufpassen, wie man die Genauigkeit herstellt, weil das kann auch schnell als scharfes Schwert genutzt werden. Ich nehme mal ein Beispiel. Eine ungenaue Aussage ist, du bist immer sehr laut. Zum einen ist die Frage, was bedeutet immer und was bedeutet sehr laut im Vergleich zu wem oder was? Vergleicht man es mit einem Düsenjet? Vergleicht man das mit seiner eigenen eher ruhigen und introvertierten Art? Also wo ist der Vergleich und vor allen Dingen, was ist sozusagen die Quantität? Was bedeutet immer? So, und gut ist dann nachzufragen. Was meinst du denn mit immer und was heißt denn zu laut? Da gilt wieder das Motto, der Ton macht die Musik. Frage ich zu hart, kann sich jeder vorstellen, wirkt es eher wie ein Konter, sondern was meinst du denn mit immer, was meinst du mit zu laut, wird schnell missverstanden und das heißt, es ist eher ein Anheizen des Konfliktes, der andere wird dann nochmal bekräftigen oder nochmal überbetont zum Ausdruck bringen, wie schlecht er mein Verhalten findet. Wenn man aber das einleitet mit einem, hey, ich würde es gerne verstehen, erklär mir mal bitte, was meinst du denn mit immer und was ist denn für dich zu laut, ich kann es noch nicht so richtig einordnen, ist das ganz klarer Hinweis, ich möchte es gerne verstehen und bitte hilf mir, es zu verstehen und Im besten Fall sagt der andere, naja, mit immer meine ich, immer wenn wir in diesen Meetings sind, wo auch der Dr. Müller dabei ist, da bist du mal sehr laut. Okay, kann ich dann deuten, möglicherweise habe ich dann vielleicht ein besonderes Bedürfnis, wenn der Vorstand dabei ist, mich zu präsentieren, denke ich mir, vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis, dass ich mich dann bei diesen Meetings mal etwas zurücknehmen darf. Okay, also sprachliche Genauigkeit, die konfliktfreie Kommunikation, das sind so Klassiker, die, glaube ich, viele schon mal gehört haben. Aber alle, die es gehört haben und mir darüber sprechen, sagen, Armin, man kann nicht oft genug daran erinnert werden, immer wieder auf solche Details zu achten. Ich behaupte ja auch von mir nicht, dass ich der beste Konfliktkommunikator bin. Ich kann das in der Theorie immer hervorragend erklären und ich behaupte natürlich, dass ich die beste private Beziehung, das beste Verhältnis zu meiner Mitarbeiterin pflege. Aber die Person, übrigens eine und dieselbe Person, meine liebe Frau Cynthia, wird wahrscheinlich dann im Gegenzuge sagen, ja, das trifft in vielen Teilen zu, aber auch nicht immer. Und wird natürlich dann auch ganz klar zu Protokoll geben, wo sie sich bei mir mehr vielleicht Verständnis wünscht. Nicht immer die umfangreiche Argumentation, sondern vielleicht manchmal das etwas mehr Zuhören. Und so denke ich, habe auch ich als jemand, der sich vielleicht in der Theorie schon viel mit dem Thema beschäftigt hat und auch reflektiert hat, auch immer noch Lernpotenzial. Ich habe dann spontan in dem Workshop ein Modell eingefügt, von dem ich dachte, dass es jetzt gar nicht so viel Aha-Effekte auslöst. Aber hat es eben doch, das Johari-Fenster. Das Johari-Fenster ist eine Beschreibung von den von der Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Menschen von sich und von anderen haben. Laut dieser Theorie gibt es vier verschiedene Felder. Einmal der öffentliche Bereich, also das, wie ich mich gebe, von dem andere mich so sehen und ich mich auch so sehe. Dann gibt es den Teil der privaten Person, also da weiß ich etwas über mich, aber die anderen sehen es nicht. Also in der Selbstwahrnehmung bin ich ein sensibler Mensch und manchmal auch nah am Wasser gebaut, aber ich möchte das nicht in der Öffentlichkeit preisgeben, deswegen verdecke ich das. Das heißt, in der Fremdwahrnehmung bin ich ein Mensch, der nicht viel weint, aber heimlich vom Fernseher oder wenn ich einen Roman lese oder im Kino sitze, dann rinnen mir vielleicht die Tränen über die Wangen. So, das wäre meine private Person oder mein privater Anteil. Dann gibt es den unbewussten Bereich, der weder anderen noch mir bewusst ist. Das kommt dann möglicherweise erst durch ein Coaching, durch eine Therapie zutage, weil das möglicherweise nur durch einen fachlichen Blick deutlich wird, dass es da bei mir vielleicht gewisse Verhaltensmuster gibt, die aus der Kindheit herrühren. Das kann Ursachen in der Vergangenheit haben oder auch charakterbedingt sein. Und dann gibt es, und das ist ja das Spannende, den blinden Fleck. Das ist der eigentliche Wachstumsbereich für viele Menschen, nämlich das ist der Bereich, den andere an mir sehen, aber ich eben nicht. Das ist das, was wir durch Feedback erleben oder erfahren. Wenn andere Menschen uns sagen, hey, im Konfliktfall bist du immer so oder du verhältst dich eher so oder du neigst dazu, das Gespräch einfach abzubrechen oder du wirst immer lauter. Das sind kostbare Hinweise, weil ein Feedback ist ja mal ein Hinweis auf ein Verhalten, auf eine Eigenschaft, auf einen Zustand und ich kann damit ja entscheiden, was ich dann entsprechend auch tue. Wenn mir jemand den Hinweis gibt, ich bin immer so rhetorisch stark, dann kann ich jetzt überlegen, hey, macht es Sinn, das weiter zu tun? Ist das eine Stärke von mir, die mir und anderen hilft oder müsste ich mich in dem Kontext vielleicht manchmal zurücknehmen, weil das manchmal vielleicht auch für andere erdrückend sein kann. Dazu kommen natürlich noch andere Aspekte, geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Körpersprache. Wir wissen ja nun, dass die Körpersprache den höchsten Wirkfaktor hat in der Kommunikation. Ich glaube, bei der Konfliktsituation ist es offensichtlich, wenn zwei Menschen sich gegenüber sitzen, dann kann man als Außenstehender sogar außerhalb des Zimmers durchs Fenster schauen, sieht sofort, welche Stimmung dort vorherrscht. Also ich glaube, Menschen sind da ähnlich wie andere Lebewesen auch, dass sie über Körpersprache sehr deutlich ihr Stimmungsbild auch zum Ausdruck bringen. Und ich kann halt überlegen, wie ich Körpersprache einsetze. Will ich bewusst dominieren? Stelle ich mich breiter auf? Ja, mache meine Schultern gerade? Will ich eher eine Unterwürfigkeit zeigen oder vielleicht auch eine Anpassungsfähigkeit oder auch etwas wie Reue? Dann lasse ich möglicherweise meine Schultern hängen. Und wir sprechen ja oftmals von dem spiegelneuronalen Prozess. Was bedeutet das? Spiegelneuronen sind die Zellen im Gehirn eines Menschen, die spiegelbildlich aktiv werden, wenn man sich ähnlich verhält wie sein Gegenüber oder wenn man ähnlich empfindet. Und das ist oftmals auch identisch. Das heißt, in einem Konflikt gebe ich häufig immer den Hinweis oder eigentlich immer den Hinweis, achtet mal bitte auf die Körpersprache eures Gegenübers. Geht nicht in die komplett konträre Körperhaltung, sondern versucht euch ähnlich hinzusetzen. Also was passiert, wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt mit Ellenbogen auf die Oberschenkel gestützt und Kopf auf die Hände gelegt? Und ich mache Ähnliches. Wir spüren möglicherweise oder sehr wahrscheinlich eine Verbundenheit, weil wir durch eine ähnliche Körperhaltung ein ähnliches Gefühl zum Ausdruck bringen. Genau eine gegenteilige Körperhaltung an den Tag zu legen, würde eher signalisieren, vor allem auch unbewusst, dass ich anderer Meinung bin. Und deswegen, wenn wir einen Konsens anstreben, ist es immer ein kluger Akt, auch auf die Körpersprache zu achten. Da in meinen Workshops häufig auch Führungskräfte oder angehende Führungskräfte sitzen, wird natürlich dann auch immer gefragt, hey, wie gehe ich denn mit Situationen um, wenn zwei meiner Mitarbeitenden in einem Konflikt sind, in einem Streit sind? Wie kann ich helfen? Ich hatte ja eben schon gesagt, wenn die Führungskraft selbst sich imstande fühlt oder darüber hinaus sogar ausgebildet ist, kann sie diese Gespräche selbst moderieren, auch wenn sie möglicherweise eine gewisse Befangenheit hat oder wenn sie einer Seite möglicherweise näher steht als der anderen, ist es eine Frage der Absprache und vor allem der klaren Regeln. Zum Beispiel gilt eine Regel, die moderierende Person sitzt mit gleichem Abstand zu Person A und Person B, bildet also ein gleichschenkliges Dreieck. Jetzt mögen manche sagen, das ist ja kleinlich, aber glaubt mir, das hat eine extreme Wirkung. Sitzt man nur 20 Zentimeter näher an einer anderen Person, an der anderen Person als an der eigentlichen Person, die vielleicht den Konflikt vorgetragen hat, dann fühlt sich diese Person sofort zurückversetzt, ja? Also zurückgesetzt. Das sind manchmal wirklich nur marginale Distanzen an Unterschied. Deswegen immer gucken, wo sitzen wir, im Zweifel auch sagen, Herr Müller, Frau Meier, würden Sie sich bitte auf die beiden Stühle setzen, ich setze mich gegenüber, dann kann ich Sie am besten begleiten und unterstützen. Neutralität wahren, immer darauf achten, dass Wortanteile möglichst gleichmäßig verteilt sind, im Zweifel auch von seinem Recht Gebrauch machen, zu sagen, Frau B., bitte lassen Sie Herrn A. aussprechen oder Herr A., von Ihnen möchte ich gerne auch nochmal hören, wie Ihr Standpunkt dazu ist. Ich habe keine Meinung, sagt er. Wäre aber hilfreich, wenn Sie auch nochmal Ihre Gedanken kurz zum Ausdruck bringen, damit Person B. auch versteht, wie Ihre Sicht auf die Dinge ist. Also da auch wirklich quasi sich nicht um den Inhalt, sondern eher um die Art der Kommunikation kümmern, dass es zu einem ausgewogenen Gespräch kommt und die Regeln des guten Umgangs auch eingehalten werden. Ganz wichtig, wenn wir Konflikte aufgreifen, achtet bitte auch auf so Hygienefaktoren wie der richtige Raum, der richtige Rahmen, der richtige Zeitpunkt. Es ist unglaublich, wie oft Menschen Sätze hören wie an einem Freitagnachmittag wohlgemerkt, Frau X, kommen Sie Montag in mein Büro, über diesen Vorgang müssen wir nochmal sprechen. Kann sich jeder vorstellen, wie schön das Wochenende von Frau X war nach diesen zwei Tagen. Sie wird natürlich die ganze Zeit gebibbert haben, was hat wohl der Chef am Montag mit mir zu besprechen. Ja, was auch nicht geht zwischen Tür und Angel oder im Beisein Dritter. Ich habe auch schon gehört von einer Führungskraft, die sagte, du Armin, da hatte ich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, sie brachen Tränen aus und ich muss das Gespräch abbrechen, weil ich noch einen wichtigen Anschlusstermin hatte. Leute, das geht nicht. Ihr kennt eure Mitarbeitenden, ihr wisst, wie lange voraussichtlich so ein Gespräch gehen kann. Es gibt Menschen, die sind eher kurz angebunden, andere sind sehr ausführlich in Darstellungen. Wir wissen, welche Menschen eventuell emotional reagieren. Baut bitte Puffer ein, es ist eine Unhöflichkeit, wenn man sagt, bitte setzen Sie sich, wir müssen über diesen Vorgang sprechen, wir haben aber nur 20 Minuten Zeit, weil ich gleich in die nächste Konferenz muss. Also das ist eine Geringschätzung, die nicht mehr zu überbieten ist. Ja, das war mal so ein kurzer Durchlauf aus zwei Tagen Konfliktmanagement, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Ich denke, ein paar Aspekte, die mir immer sehr wichtig sind, auf die ich hinweise, achtet bitte auf die Töne, die nicht gleich zu hören sind. Also lest zwischen den Zeilen. Wie ist die Stimmung im Team? Gibt es möglicherweise Konflikte, die schwelen, die aber nicht immer gleich offenkundig zu identifizieren sind? Fragt nach, hört hin, sprecht miteinander und nicht übereinander, schafft immer einen Rahmen, wo Konfliktkommunikation möglich ist, schafft vor allen Dingen auch eine Feedback-Kultur. Wenn natürlich in einer Organisation eher die Fehlervermeidungskultur herrscht oder die Denunzierungskultur, man macht andere schlecht, damit man selbst nicht auf seine Fehler angesprochen wird, dann wird es für den Einzelnen sehr schwer sein, da eine gute Feedback-Kultur oder eine Fehler- oder Lernkultur einzuführen. Aber ich kann nur allen Führungskräften sagen, schließt euch im Führungsteam zusammen und seid euch einig, dass das eine Riesenchance ist, Ressourcen wiederherzustellen. Wir wissen, Konflikte sind einfach Ressourcenräuber, weil Menschen durch Demotivation weniger Leistung erbringen. Wir kennen viele Kunden, ich kenne sehr viele, die mir sagen, wenn ich ein Thema anspreche, kann es sein, dass ich von dem einen oder anderen Mitarbeiter gleich am nächsten Tag den gelben Schein im Postfach habe. Also so eine Art Erpressung auch. Das ist echt, also nicht nur bitter und enttäuschend, sondern es ist auch teuer für jede Organisation. Deswegen achtet auf eine gute Konfliktkultur, schafft sie, lernt aus Fehlern, lernt aus Feedback, habt Mut, euch auch gegenseitig etwas zurückzumelden. Riesenchance, um Qualität der Zusammenarbeit zu verbessern. In dem Sinne, allen eine gute und möglichst konfliktarme Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.